diese Kombination aus, wir sind unbedingt abhängig von diesen Rohstoffen, haben sie aber nicht in unserem eigenen europäischen Kontext in ausreichendem Maße zur Verfügung, beschreibt eben diese Kritikalität. Man kann auch überlegen, können wir Technologien, die für uns zentral sind in Bezug auf die Transformation, künftig auch mit anderen oder mit auch nur einer Schnittmenge der heutigen kritischen Rohstoffe herstellen. Was wir hier bräuchten, sind Recyclingquoten für kritische Rohstoffe, um sicherzustellen, dass wir hier auch ein gewisses Maß an Rezyklatanteilen in neuen Produkten haben und diese Abhängigkeit, die global ist, zu reduzieren.
Lithium, Kobalt oder Gallium. Diese und weitere Stoffe, die man vielleicht aus dem Periodensystem kennt, haben zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind notwendig für Technologien der Energiewende und sie sind als kritische Rohstoffe eingeordnet. Warum sind diese Metalle und Verbindungen wichtig? Was bedeutet, dass sie als kritisch eingestuft sind und welche Maßnahmen helfen dabei, dass diese wichtigen Stoffe verfügbar bleiben? Darüber habe ich gesprochen mit Katharina Schubert, Leiterin Industrie und Produktion bei der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz Nordrhein-Westfalen. Das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Ideen und Konzepte die Energiewende voranbringen. Hallo Frau Schubert, welche Aufgaben übernimmt die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz Nordrhein-Westfalen?
Die Landesgesellschaft unterstützt die Wirtschaft dabei, die Transformation zur Klimaneutralität zu bewältigen. Und wir fungieren als Bindeglied zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und unterstützen bedarfsgerecht sozusagen kommunale, aber auch wirtschaftliche Akteure dabei, den Übergang in eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft zu bewältigen.
Am Beginn wollen wir erst einmal darauf blicken, für welche Technologien der Energiewende kritische Rohstoffe denn eigentlich entscheidend sind. Was sind für Sie diese Schlüsselelemente der Transformation?
Ja, also das sind drei Stück. Zum einen ist ganz klar, wir benötigen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien und benötigen erneuerbaren Strom, sowohl im Energiesystem als auch insbesondere den produzierenden Unternehmen. Also das heißt, wir brauchen massiven Ausbau von Wind und PV. Wir brauchen aber auch auf der anderen Seite in den Anwendungsbereichen eben Anwendungen, die elektrifizierbar sind und die künftig auf Strom basieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wo das nicht möglich ist, Strom einzusetzen oder wo wir Probleme mit der Volatilität der erneuerbaren Energien haben, ist Wasserstoff ein Schlüsselelement. Das heißt, wenn wir Überschussstrom haben oder wenn wir darauf angewiesen sind, in Industrieprozessen zum Beispiel eine Verbrennungsatmosphäre zu erzeugen oder sehr hohe Temperaturen benötigt sind, dann reicht Strom nicht mehr aus. Das heißt, wir brauchen da Wasserstoff. Das ist das zweite Schlüsselelement. Ja, und last but not least, Sie hatten es ja schon angeteasert in der Einleitung. Unser eigentliches Thema sind heute Rohstoffe. Es sind nicht nur kritische Rohstoffe, sondern es sind auch weitere Rohstoffe, die eines dieser Schlüsselelemente sind, und zwar insbesondere der Rohstoff Kohlenstoff, der häufig gar nicht so als Rohstoff wahrgenommen wird, aber der in ganz, ganz vielen Produkten drinsteckt, also sei es jetzt in Kunststoffen oder sei es auch in verschiedenen pharmazeutischen Produkten. Da ist einfach Kohlenstoff die Basis, der heute auch noch aus fossilen Quellen gewonnen wird. Hier müssen wir auch einen nachhaltigen Übergang finden. Und das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille, wenn wir über Rohstoffe sprechen, sind natürlich die kritischen Rohstoffe. Das heißt, diejenigen Rohstoffe, die wir auch wirklich benötigen, um Energiewendetechnologien herzustellen. Also ich habe eben gesagt, wir brauchen massiv den Ausbau von Windenergieanlagen oder PV. Wir brauchen sicherlich im Mobilitätsbereich den weiteren Fortschritt der Elektromobilität. Und dafür brauchen wir eben entsprechende kritische Rohstoffe, ob das jetzt Silizium ist oder ob das seltene Erden sind, um diese Technologien auch herstellen zu können.
Seltene Erden, das ist zum Beispiel so ein Begriff, der zuletzt häufiger gefallen ist. Das wird immer so gern zusammengefasst, auch als kritische Rohstoffe. Und man kann sich da so, zumindest aus meiner Perspektive, recht schwer etwas Konkretes drunter vorstellen. Was sind denn diese kritischen Rohstoffe genau und besonders auch natürlich auch bezogen auf die Technologien, die gerade schon angesprochen wurden?
Genau, wie Sie schon sagten, also seltene Erden werden als ein kritischer Rohstoff zusammengefasst. Schauen wir, glaube ich, ein bisschen später auch noch drauf, was genau die Eigenschaften dieser seltenen Erden sind. Aber kritische Rohstoffe in Summe sind mineralische oder metallische Ressourcen, die eine wirtschaftlich und technologisch extrem hohe Bedeutung haben und die eben kritisch sind, weil die Nichtversorgung mit diesen Rohstoffen hohe Risiken birgt. Das heißt, wir sind sehr stark abhängig von diesen kritischen Rohstoffen, sie uns zur Verfügung stehen, um eben ja die Anwendungsfelder abzudecken, die ich gerade skizzierte, insbesondere in Bezug auf Umwelttechnologien. In Bezug auf Umwelttechnologien gibt es auf EU-Ebene den Critical Raw Materials Act. Der nennt 34 Rohstoffe als kritisch. Das heißt, geblickt auf ganz Europa haben wir also 34 Rohstoffe, die kritisch sind. Wenn man jetzt auf die einzelnen Mitgliedstaaten guckt oder auch auf einzelne Regionen, dann ist das zum Teil nur eine Teilmenge daraus, eben abhängig von den Anwendungen vor Ort, abhängig von den regionalen Vorkommen auch. Insofern ist diese 34 jetzt die Zahl, die auf EU-Ebene steht. Wenn wir auf Nordrhein-Westfalen gucken zum Beispiel, dann hat eine Studie 5 Rohstoffe als kritisch identifiziert. Das heißt, es ist schon mal etwas überschaubarer. Das heißt nicht, dass diese anderen Rohstoffe nicht wichtig sind, aber die Kritikalität ist bei diesen 5 eben am höchsten und entsprechend kann man dann eben auch priorisieren, wie man mit entsprechenden Strategien zur Risikominimierung umgeht.
Können Sie noch mal kurz und knapp zusammenfassen, warum sind diese kritisch?
Also aus Anwendungssicht, also es sind kritische Anwendungen auf der einen Seite, die wir brauchen, damit die Transformation gelingt. Und auf der anderen Seite sind sie kritisch, weil sie eben insbesondere in Europa nicht in dem hohen Maße vorkommen. Das heißt, wir sind hier momentan noch sehr stark abhängig von den USA, von China, insbesondere bei seltenen Erden von China. Und das ist eine Situation, die mit Blick auf die aktuelle geopolitische Weltlage natürlich uns nicht in eine besonders resiliente Lage hineinversetzt. Das heißt, diese Kombination aus, wir sind unbedingt abhängig von diesen Rohstoffen, haben sie aber nicht in unserem eigenen europäischen Kontext in ausreichendem Maße zur Verfügung, beschreibt eben diese Kritikalität.
Welche Rolle internationale Beziehungen spielen, da können wir vielleicht auch noch später ein bisschen drauf schauen, weil es ist natürlich auch in dem Kontext sehr interessant. Jetzt aber erstmal zurück zu den kritischen Rohstoffen an sich. Was muss denn dafür passieren, dass diese besser verfügbar sind?
Also da gibt es verschiedene Strategien, die auch alle schon verfolgt werden. Zum einen ist es natürlich die Diversifizierung der Quellen. Das heißt, dass man sich bei einem Rohstoff idealerweise nicht von einem Land abhängig macht, sondern da versucht, zu diversifizieren, vielfältige Lieferbeziehungen aufzubauen und diese Lieferbeziehungen auch gut zu etablieren. Also dass man strategische Partnerschaften abschließt, eben mit Ländern, die über diese kritischen Rohstoffe verfügen, um da eben auch eine Sicherheit zu haben, kontinuierlich und unabhängig von aktuellen Ereignissen mit diesen Rohstoffen beliefert zu werden. Das zweite ist natürlich der Aufbau heimischer Rohstoffquellen. Heimisch heißt innerhalb der EU. Das heißt, dass man schaut, kann man auch innerhalb der EU zwischen den Mitgliedstaaten Partnerschaften initiieren? Also zum Beispiel in Skandinavien, da gibt es gerade Projekte und Ideen, da Partnerschaften aufzubauen. Aber es geht auch darum, alte Minen wieder zu eröffnen und zu überprüfen, ob der Rohstoffgehalt vielleicht einen entsprechenden heimischen Abbau auch hergibt. Und was dabei natürlich wichtig ist, ist, dass man im Gegensatz zu, Ländern wie China hier extrem darauf achten muss, auch, dass die Abbauarbeiten dieser Rohstoffe nachhaltig, also auch im Sinne der ESG passiert. Also da muss in Europa sicherlich ein ganz großer Fokus draufgelegt werden, wenn man sowas macht. Dritte Strategie, die irgendwie gar nicht so auf der Hand zu liegen scheint, zumindest geht sie mir in der Debatte momentan noch so ein bisschen ab, ist die Substitution von kritischen Rohstoffen. Insbesondere derjenigen, die nicht in der EU vorhanden sind. Das heißt, die Technologien entwickeln sich ja weiter und die Innovation macht auch im Bereich der kritischen Rohstoffe oder insgesamt der Rohstoffe keinen Halt. Das heißt, man kann auch überlegen, können wir Technologien, die für uns zentral sind in Bezug auf die Transformation Generation künftig auch mit anderen oder mit auch nur einer Schnittmenge der heutigen kritischen Rohstoffe herstellen, so dass wir nicht mehr diese breite Abhängigkeit haben, sondern so ein bisschen davon befreien. Ja, langfristig muss das Ziel aber sein, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft kommen, insbesondere für kritische und nicht substituierbare Rohstoffe. Zuallererst für die, die wir natürlich nicht in Europa verfügbar haben oder auch nicht verfügbar machen können. Aber mit Blick darauf, dass ja auch europäische Vorkommen irgendwann erschöpft sind, muss das im Grunde für alle kritischen Rohstoffe gelten, eigentlich alle Rohstoffe gelten, die wir nicht substituieren können. Und Kreislaufwirtschaft trägt halt extremst dazu bei, dass wir in eine resiliente, noch wettbewerbsfähige Zukunft kommen, weil jetzt vielleicht nicht mit dem speziellen Fokus auf kritische Rohstoffe, sondern auf Rohstoffe insgesamt, bietet die Kreislaufwirtschaft insbesondere die Wiedernutzung von Produkten oder eben auch das Recycling von Materialien extreme Vorteile, sowohl in Bezug auf den Energieeinsatz, der zum Teil deutlich geringer ist, aber natürlich auch in Bezug darauf, dass wir uns unabhängig machen, einfach von unsicheren Lieferländern. Genau, also das muss eigentlich das langfristige Ziel sein, an dem wir schon heute arbeiten müssen. Die EU-Kommission hat vielleicht das noch als letzte Strategie, die ich aber nur am Rande noch mal einbringen wollen würde, um das Thema und die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft nicht zu verwässern. Die Mitgliedstaaten geraten auch ja ein bisschen auf Vorrat, diese kritischen Rohstoffe jetzt zu beschaffen und zu lagern und zu speichern. Das ist natürlich gut und richtig, um kurzfristige und kurzzeitige Engpässe zu überbrücken, aber das kann nicht die Strategie sein, mit der wir hier die nächsten Jahre und Jahrzehnte unser Wirtschaftssystem sicher fahren können.
Wir haben jetzt darauf geblickt, welche kritischen Rohstoffe es gibt und wie diese möglicherweise verfügbar werden können. Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und von der Politik auf die Anwenderseite gehen, also in die Industrie. Durch welche Strategien und Maßnahmen können dann im Prinzip die Unternehmen hier diesen Engpässen auch entgegenwirken?
Also das ist natürlich stark abhängig auch von der Größe des Unternehmens und auch von den benötigten Rohstoffen, auch von der Stellung innerhalb der Wertschöpfungskette. Aber grundsätzlich würde ich auch hier als allererstes die Frage stellen, ist vielleicht eine Substitution dieser kritischen Rohstoffe möglich? Also dass man sozusagen die Rohstoffbasis entkritikalisiert und sich dadurch schon resilienter macht. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man natürlich auch hier gucken, wie kann ich meine Lieferbeziehungen diversifizieren? Kann ich vielleicht auch insbesondere ja regionale Lieferanten, regionale Partnerschaften, Rohstoffpartnerschaften vielleicht schließen mit anderen Unternehmen, so dass man nicht als einzelnes Unternehmen am globalen Weltmarkt agiert, sondern da auch Vorteile nutzen kann, wenn man im Unternehmensverbund vielleicht auch größere Mengen beschaffen kann, so wieder Partnerschaften strategischer Art aufbauen kann. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen kann das extrem von Vorteil sein. Und dann ist es natürlich auch für Unternehmen wichtig, was die EU den Mitgliedstaaten gerade geraten hat. Das heißt, für kurzfristige oder kurzzeitige Engpässe ein gewisses Maß an Lagerkapazitäten aufzubauen, so dass man zumindest, sag mal, eine kritische Phase der Produktion überbrücken kann, wenn aus irgendwelchen Gründen, das muss ja noch nicht mal sein, dass das liefernde Land selbst da jetzt quasi auf die Bremse tritt und nicht mehr ausfährt, sondern es kann ja sonst was passieren in der aktuellen Situation. Ich sag nur Corona, wo auf einmal alle Lieferketten lahm lagen, weil einfach nichts mehr rausgegangen ist. Das heißt, sich auf sowas vorzubereiten, ist sicherlich immer sinnvoll, was jetzt nicht heißen soll, dass da gehamstert werden soll oder Unmengen Lagerkapazitäten geschaffen werden sollen. Denn auch hier ist natürlich letztlich der heilige Gral, in eine Kreislaufwirtschaft überzugehen. Das heißt, hier ganz stark auch Recycling voranzutreiben. Insbesondere könnten Unternehmen hier dazu übergehen, darauf hinzuwirken, dass sie ihre eigenen Produkte zurücknehmen. Also insbesondere auch mit Blick auf neue Geschäftsmodelle, die möglich werden, könnte man ja in einer Art Leasing-System, zum Beispiel für Flachglas, ist noch ein Gut, was schwer rückführbar ist, weil es logistisch einfach aufwendig ist. Fenster zum Beispiel sind lange in Gebäuden verbaut. Aber man könnte hier ja durch ein Flachglas-Leasing, Fenster-Leasing sofort den Rücktransport oder die Rücknahme durch den Hersteller initiieren und könnte dort dann natürlich auch die Recyclingquoten, die noch relativ gering sind, extrem erhöhen. So, das heißt, hier auch Chancen sehen als Unternehmen, die neue Geschäftsmodelle ermöglichen und die gleichzeitig dazu führen, die eigene Resilienz zu stärken und den eigenen Energieverbrauch zu minimieren.
Die Unternehmen sind das die eine Perspektive, die Industrie, ein sehr wichtiger Teil der Energiewende sind aber auch immer die Kommunen. Welche Maßnahmen und Lösungen gibt es denn bereits für Kommunen und deren kommunale Betriebe?
Maßnahmen, die Kommunen insbesondere vorantreiben können und sollten, ist zum einen natürlich der Hebel der öffentlichen Beschaffung. Das heißt, dass man in den eigenen Ausschreibungen auch darauf achtet, zirkuläre Produkte zu bevorzugen und das auch explizit in den Ausschreibungskriterien vorsieht. Was wir hier häufig diskutieren, ist eine Art zirkuläre Leitmärkte zu schaffen, quasi nicht in Abgrenzung zu den Leitmärkten, die gerade auch für nachhaltige CO2-arme Produkte diskutiert werden, aber nochmal als Sonderelement sozusagen. Das ist sicherlich ein großer Hebel, den die Kommunen auch zum Teil selbst in der Hand haben. Und dann wiederum ganz großer kommunaler Faktor beim Abriss und Bau von Gebäuden, darauf zu achten, dass man insbesondere in der Bauwirtschaft eben in eine Zirkularität kommt. Das heißt insbesondere bei Stahl, bei Glas, aber auch bei Beton, dazu kommt, die Sachen auch regional zurückzuführen und da eben auch im kommunalen Bereich in eine Kreislaufwirtschaft überzugehen. Großes Potenzial in den Kommunen, jetzt wieder mit Blick auf die kritischen Rohstoffe vor allen Dingen, hat natürlich das Urban Mining, das heißt das Zurückgewinnen von Rohstoffen aus Abfällen und alten Produkten wie Handys, Elektrogeräten und so weiter und so fort, anstatt diese neu zu beschaffen. Und da ist jede Kommune auch gefragt, hier aktiv zu werden. Wir unterstützen auch gerne dabei, solche Projekte voranzutreiben. Das ist natürlich ein wahnsinniges Wertschöpfungspotenzial und eben wieder auch eine Stärkung der Resilienz beinhaltet. In vielen Kommunen gibt es schon Aktionen wie Sammelaktionen, um Abfälle zu sammeln, wieder zurückzuführen. In ganz vielen Kommunen gibt es auch sowas wie Repair-Cafés. Wir reden natürlich jetzt sehr stark über Recycling, aber Kreislaufwirtschaft hat ja noch viele weitere Elemente. Also greift ja viel vorher, bevor das Recycling überhaupt eine Rolle spielen muss. Also man kann ja auch auf Produktebene ansetzen und idealerweise ein Produkt dann einfach nochmal nutzen. Also Auto, bestes Beispiel, kann man auch gebraucht kaufen und dann nochmal nutzen. Das macht heutzutage schon jeder oder zumindest viele. Bei anderen Produkten ist das eben noch nicht so gang und gäbe. Und dahin zu kommen, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, weil auch wenn wir recyceln, bedarf das natürlich einer gewissen Energie und bedeutet einen hohen logistischen Aufwand. Immer wenn wir auf Produktebene bleiben können, ist gerade im kommunalen Bereich natürlich auch viel gewonnen.
In Nordrhein-Westfalen unterstützen Sie, aber auch das Land, Unternehmen, aber auch Kommunen bei im Prinzip dem, was wir gerade besprochen haben, der resilienten Rohstoffversorgung. Welche Maßnahmen und Strategien sind da für Sie wichtig?
Also das Land NRW arbeitet gerade an einer eigenen Kreislaufwirtschaftsstrategie, um auch nochmal klar herauszustellen, welche Branchen, welche Sektoren hier in Nordrhein-Westfalen besonders wichtig und elementar sind für die Kreislaufwirtschaft. Das sind sicherlich die Bereiche Metall und Chemie, aber eben auch die ganzen Energietechnologien, weil wir haben ja einen wahnsinnig starken Maschinen- und Anlagenbau hier. Wir als NRW Energy for Climate sind gerade dabei, eine Leitstelle Circular Economy aufzubauen, auch in Kooperation mit dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium, um eben gerade dieses Thema ja auch nachhaltige Rohstoffsicherung durch Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, sowohl in der Industrie als auch in den Kommunen. Wie Sie sagten, ist ganz richtig, wir gehen da immer parallel und beide Wege und wir werden hier explizit Projekte unterstützen, werden aber auch natürlich dabei unterstützen, was noch ein großes Hemmnis beim Hochlauf der Circular Economy ist, und zwar der Vernetzung der richtigen Akteure, weil Kreislaufwirtschaft hat auch immer ganz, ganz viel mit Logistik zu tun und dass dann sozusagen zum Beispiel kritische Rohstoffe, die in sehr geringen Mengen zum Teil ja nur in Abfällen, in Anführungszeichen, vorkommen, wieder aufgearbeitet werden können und zurück in die Produktionsprozesse geführt werden können. Da ist ein hohes Maß an logistischem Know-how und natürlich auch an technischem Know-how erforderlich, damit so ein Projekt in Gänze gelingen kann und man dann wirklich auch eine Art Kreislaufwirtschaft hat.
Wenn Sie jetzt auf Nordrhein-Westfalen blicken, gibt es im Prinzip Vorbilder in Ländern oder Regionen, die Sie ja als Vorbilder sehen?
Ja, also auf Landesebene innerhalb Deutschlands muss man tatsächlich sagen, sind Nordrhein-Westfalen und Bayern sehr weit. Da gibt es einfach schon wahnsinnig viele Akteure. Also jetzt mit Blick auf Nordrhein-Westfalen haben wir sehr präsente Akteure wie das Circular Valley zum Beispiel, das Prosper-Kolleg, aber auch den Runden Tisch Zirkuläre Wertschöpfung, die schon jahrelang aktiv sind und daran arbeiten, eben die zentralen Themen der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen Rohstoffsicherung auf Basis einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Es gibt auch in den einzelnen Regionen in Nordrhein-Westfalen schon Vorreiter, zum Beispiel in OWL gibt es eine Initiative, aber auch in weiteren Regionen, die sich eher dezentral dann auch zusammengeschlossen haben, um da Lieferkettenmanagement, Abfallwirtschaft, Bauwende, je nachdem, was die Region gerade prägt, voranzutreiben. Wenn man national schaut, dann gibt es zum Beispiel das Projekt Deutsche Modellregionen für die Kreislaufwirtschaft im ländlichen Raum. Da sind Modellregionen zum Beispiel Goslar, Mittelsachsen, Chiemgau und Berchtesgadener Land, wo auch je nach Schwerpunkt dann es entweder um die Bauwirtschaft geht oder um das Thema Abfallwirtschaft und dort eben ja Regionen auch unterstützt werden, um da eben in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu kommen. Wenn man jetzt mal außerhalb der deutschen Grenzen guckt, dann ist da sicherlich Flandern zu nennen, also Belgien und Niederlande, diesen trilateralen sozusagen Dialog, den wir da häufig führen mit Nordrhein-Westfalen auch, sind diese beiden sicherlich Vorreiter und da tut sich sehr viel. Also Chemelot zum Beispiel, der große Chemiestandort in den Niederlanden, setzt auch sehr stark auf Kreislaufwirtschaft. Jetzt nicht unbedingt nur in Bezug auf kritische Rohstoffe, aber mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft. Wie gesagt, ist Kohlenstoff ja auch total relevant und zentral für Industriestandorte. Und dort wird das sehr gut vorgelebt, wie das in so einem großen Chemiepark gelingen kann, da eben auch zirkulär zu denken. Weitere Beispiele wären, wenn Estland, die sehr stark auch auf Bioökonomie in Kombination mit Kreislaufwirtschaft setzen. Und ganz weit weggeblickt wäre Kolumbien zum Beispiel auch noch ein Vorreiter. Also die waren das erste Land aus Lateinamerika, die eine Circular Economy Strategie hatten, schon 2019, also sehr, sehr früh. Und heißt eigentlich, kann man auf die ganze Welt gucken. Und Kreislaufwirtschaft findet schon überall gut Anwendung und auch gute Beispiele.
Wenn wir mal bei diesem internationalen Blick noch kurz bleiben, welche Partnerschaften wären da für Nordrhein-Westfalen, aber auch für Deutschland wichtig?
Es können verschiedene sein. Also natürlich Partnerschaften mit Ländern, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wie Deutschland, Nordrhein-Westfalen, sind natürlich immer wertvoll, weil man sich da über Erfahrungen austauschen kann, weil man voneinander lernen kann. Aber genauso wären Partnerschaften Ländern, die vielleicht auch Lösungen anbieten können für Probleme, die in Deutschland oder Nordrhein-Westfalen noch existieren, sinnhaft. Also wir pflegen zum Beispiel schon eine sehr gute Beziehung zu Japan und auch da wird das Thema Kreislaufwirtschaft immer virulenter. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier auch in so ein gegenseitiges Lernen übergeht, wie das zum Beispiel im Themenfeld Wasserstoff schon sehr gut etabliert ist.
Wenn Sie jetzt nochmal kurz und knapp zusammenfassen, unser Podcast heißt ja, was jetzt passieren muss und das ist immer so ein bisschen das Motto. Was muss also jetzt passieren, dass kritische Rohstoffe für die Energiewende verfügbar bleiben und die Kreislaufwirtschaft für diese so richtig ins Rollen kommt?
Ja. Also im Unterschied zum Verpackungsgesetz haben wir für kritische Rohstoffe noch keine Quoten. Das heißt, was wir hier bräuchten eigentlich, sind Recyclingquoten für kritische Rohstoffe, um sicherzustellen, dass wir hier auch ein gewisses Maß an Recyclatanteilen in neuen Produkten haben und diese Abhängigkeit, die global ist, zu reduzieren. Das Zweite, was passieren muss, ist weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung, um dem Thema Substitution gerecht zu werden. Das heißt, wie kommen wir vielleicht von einigen kritischen Rohstoffen auch weg, um das Problem erstmal zu reduzieren. Und dann brauchen wir, weil wir bei kritischen Rohstoffen ja meistens von sehr geringen Mengen in bestimmten Produkten sprechen, die sehr schwer wieder nur zu extrahieren sind, sowohl Design for Recycling Vorschriften als auch Disassembly Vorschriften, damit die auch nachhaltig und wirtschaftlich wieder rückgewonnen und in den Kreislauf zurückgeführt werden können.
Vielen Dank an Katharina Schubert für das interessante Gespräch. Ich finde, sie hat sehr gut aufgezeigt, warum eine Kreislaufwirtschaft für kritische Rohstoffe notwendig ist. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.